Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Die Grundlage der Predigt ist das Evangelium von heute. Also dieses Gleichnis von den 10 jungen Frauen, die ihr Öl dabei hatten oder nicht genug. Darüber predige ich gleich. Lasst uns beten. Gott, sende du uns deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was wir hören und damit dein Wort in uns das tut, was du möchtest. Amen. Ihr Lieben, Jesus redet gerne in Bildern und Geschichten. Manche davon sind nicht sofort tröstlich, finde ich. Geschichten, die eher erst einmal irritieren. Sie lassen uns manchmal gar nicht so recht zur Ruhe kommen. Und vielleicht ist das sogar eine ihrer Aufgaben. Uns wach machen. Wach zu machen, uns zu fragen, wo wir eigentlich stehen, worauf wir warten, worauf wir hoffen. Diese Geschichte von den 10 jungen Frauen gehört, finde ich, einfach dazu. Zu diesen Geschichten, die irritieren und wach machen. 10 warten auf den Bräutigam. 5 haben Öl und Vorrat. 5 haben ihre Lampen und keinen Vorrat. Und im entscheidenden Moment, da geht eine Tür zu und sie wird abgeschlossen. Und dann fallen auch noch krasse Worte. Ich kenne euch nicht. Puh. Diese Worte, die diese Zurückgebliebenen da hören, die können einen richtigen Stich versetzen. Die Worte wirken nach. Sie verstören, finde ich, gerade heute am Ewigkeitssonntag, wo wir an diejenigen denken, die gegangen sind. Und vielleicht spüren wir auch unsere eigene Vergänglichkeit. Da wirkt so eine verschlossene Tür wie ein Fremdkörper im Evangelium. Wie etwas, das, wie ich finde, gar nicht zu Jesus Christus passt. Darum möchte ich heute sehr behutsam mit diesem Gleichnis umgehen. Nicht ängstlich, nicht abwehrend, aber so, dass wir darin Christus finden und nicht die Angst, die die verschlossene Tür oder solche harten Worte auslösen mögen. Zuerst ist wichtig, Gleichnisse sind keine ganz akkurate Erklärung des Himmels. Sie zeigen keine maßstabgetreue Landkarte der Ewigkeit. Sie sind Bilder. Und wie immer haben Bilder Grenzen. Und hier ist noch nicht mal mit einem Wort die Ewigkeit genannt. Das nur im Hintergrund und im Hinterkopf. Dieses Gleichnis zum Beispiel erzählt viel mehr oder nicht viel mehr, aber auch ganz besonders, was geschieht, wenn wir auf Gott warten und ihn vielleicht verpassen. Wenn also im Gleichnis eine Tür zugeht, dann sagt Jesus nicht, so macht Gott das, sondern es ist eher ein so lebt ihr manchmal. So sehr kann euch Angst bestimmen. So schnell richtet ihr euch auf euch selbst aus. Denn wenn man ganz genau hinguckt und das Gleichnis im Licht des Evangeliums liest, dann sind diese 5 klugen Jungfrauen gar nicht so klug. Zumindest nicht im Sinne dessen, was Jesus sonst erzählt. Diese 5, sie teilen nicht, sie helfen nicht, sie lassen die anderen einfach im Stich. Das ist nicht die Ethik, die Jesus in der Bergpredigt ausbreitet, zu Beginn des gleichen Evangeliums. Das ist nicht sein Evangelium. Das ist vielmehr die Logik unserer Angst. Es reicht eben nicht für alle. Ich muss mich retten. Und deshalb kann man das Gleichnis eben auch nicht als Abbild so 1:1 des Himmels verstehen, sondern eben auch als Spiegel für unsere Welt. Wie schnell verlieren wir eigentlich die Bereitschaft zur Barmherzigkeit, wenn wir uns selbst bedroht fühlen? Wie leicht wird der Blick ganz eng und wir sehen die anderen nicht? Wie schnell verschlafen wir eigentlich die Momente, in denen Gott uns ruft? Im letzten Satz liegt der Schlüssel. Seid wachsam. Das ist die Pointe. Seid wachsam. Nicht seid perfekt. Macht alles richtig. Macht bloß keine Fehler, sondern habt alles im Griff. Nein, Wachsamkeit im Evangelium bedeutet vor allem, bleibt offen. Bleibt empfänglich. Bleibt bereit, Gott heute zu begegnen. Nicht erst irgendwann. Es geht nicht um Vorräte, es geht um Aufmerksamkeit für das, was Gott schenkt. Und für die Menschen, die Gott uns vor die Füße legt. An dieser Stelle möchte ich gerne eine Irritation aufgreifen vom letzten Sonntag. Da hatten wir da hinten in der Ecke mit wenigen noch ein Gespräch. Da fragten mehrere Menschen, wenn Gott am Ende, es ging ums Gericht, ne, und wie ich das ausgedeutet habe, dass Gott am Ende im Gericht Menschen nicht vernichtet, sondern herrichtet, aufrichtet, zurechtbringt. Und die Frage war, wenn Gott am Ende alle Menschen zurechtbringt, wozu dann glauben? Wozu Kirche? Kann ich da nicht einfach machen, was ich will? Ich finde, das sind total gute Fragen, richtig schlau gestellt. Die Fragen sind Ausdruck alter Bilder, um das vorsichtig zu sagen. Sie sind Ausdruck der Idee, dass Glaube Pflicht ist. Kirchgang eine Leistung. Dass unser Glaube eine Eintrittskarte ist, die uns den Himmel verdient. Und am Ende bedeutet das, dass Glaube eine Bedingung ist, die erfüllt werden muss, die wir erfüllen müssen, um den Himmel zu verdienen. Merkt ihr was? Glaube als Leistung. Das ist gar nicht der Klang des Evangeliums. Glaube ist keine Voraussetzung für Gottes Liebe, für Gottes Barmherzigkeit, für seine Gnade, sondern Glaube ist die Wirkung all dessen. Glaube ist die Erfahrung, ich bin getragen, ich muss mich nicht selbst retten, ich kann das auch gar nicht. Ich darf leben, ohne die Angst nicht zu genügen. Und Kirche ist nicht der Ort, an dem wir Punkte sammeln. Gar nicht. Kirche bringt dir für den Himmel nichts. Hart, aber wahr. Kirche ist der Raum, in dem wir atmen. Der Raum, an dem unser Herz weich wird. Der Raum und der Ort, an dem ich höre, die Liebe Gottes zu dir ist ohne Bedingung. Und ihr Lieben, wer so glaubt, wird nicht gleichgültiger. Der liebt nicht, als wäre alles egal. Sondern wer so glaubt, wird wacher, tiefer und viel aufmerksamer für das Leben in dieser Welt. Und für all das, was in dieser Welt an Gutem zu tun bleibt. Denn diese Liebe verändert. Sie ermöglicht, dass ich weitergebe. Und genau so beginnt doch Gottes Reich mitten in dieser Welt. Das, was schon angebrochen ist mit Jesus, schon längst. Mitten unter euch sind seine Worte. Mitten unter uns, dort wo Barmherzigkeit gelebt wird, wo Versöhnung stattfindet, wo Liebe Raum bekommt. Und jetzt am Ewigkeitssonntag, finde ich, liegt all das nochmal eine Ebene tiefer. Denn wir schauen auf Menschen, die wir vermissen, mit ihren hellen und ihren dunklen Seiten, mit Brüchen, mit ihrer Schuld, mit viel Gelungenem und mit Dingen, die schon auch offen geblieben sind. Und wir fragen uns, wie wird Gott ihnen eigentlich begegnen? Dieser Tag, dieser Ewigkeitssonntag, dieses Erinnern, das will uns nicht in eine Angst hineinführen, sondern in tiefes Vertrauen. Gott richtet, ja, aber nicht um zu zerstören, sondern um zurechtzurichten, was verletzt ist, was kaputt gegangen ist, was uns bedrückt oder belastet hat. Gottes Gericht ist damit kein Abbruch, sondern ein Neuanfang. Ein Neuanfang hinein ins ewige Leben. Es befreit von dem, was uns nicht in Gottes Ewigkeit folgen soll. Das war der Versuch, den ich letzte Woche getan habe, auszubreiten. Und vielleicht spüren wir jetzt diese Spannung, die darin liegt, ne? Diese Spannung, die die biblischen Texte auch in sich selbst tragen, die wir auch in unserer Tradition kennen. Ich weiß nicht, wie bewandert ihr in den Bekenntnisschriften seid. Aber in der Confessio Augustana gibt es eine deutliche Verwerfung. Eine Verwerfung der Lehre der Allversöhnung. Also all derer, die lehren, dass am Ende alle im Himmel sind. Dahinter liegt die Idee, dass die Wiedertäufer, die da dieses gelehrt haben, alles andere, was eigentlich auch wichtig ist, auch gleich mit beseitigt haben. Sie haben behauptet, es gebe überhaupt keine Strafe, kein Gericht. Alles würde automatisch gut am Ende. Und das wollte die Reformation nicht. Sie wollten festhalten. Sie wollten festhalten, dass das Böse nicht übersehen wird. Wie gut, sage ich da. Denn das Böse darf nicht übersehen werden. Gott nimmt das Leid, das daraus resultiert, ernst. Und Gott selbst schafft Recht. Es ist notwendig. Und nun diese Spannung, denn es stehen ja auch diese anderen Texte da. Diese weiten Worte. Gott will, dass alle gerettet werden. Am Ende wird Gott alles in allem sein. Christus ist gekommen, um die Welt zu retten und nicht um sie zu richten. Seine Liebe hört nicht am Grab auf. Und wenn ich diese beiden Pole so höre und nebeneinander wahrnehme, die Ernsthaftigkeit des Gerichts und die Bedrohung, die da irgendwie drin liegt und diese Weite, die darin liegt, in dem, was uns hoffen lässt, dann kann ich damit leben, dass ich es am Ende nicht weiß. Aber ich kann hoffen. Nicht billig und nicht oberflächlich, sondern im Vertrauen darauf, dass Gottes Liebe eben größer ist als mein Begreifen. Und dass Gottes Gericht nicht zerstört, sondern heilt. So kann ich sagen, ich persönlich traue Gottes Gnade lieber mehr zu als weniger. Lieber mehr als weniger. Ich will am Ende nicht zu wenig gehofft haben oder Gottes Gnade zu wenig vertraut haben. Das tue ich nicht gegen die Bekenntnisse oder gegen die Stellen in der Bibel, die anderes betonen, sondern mitten aus ihnen heraus, weil Christus im Zentrum steht und weil seine Liebe niemanden leichtfertig aufgegeben hat. Darum dürfen wir heute an diesem Ewigkeitssonntag auch sagen, für die, die gegangen sind, bleibt Gottes Tür offen. Für die, die wir vermissen und für uns selbst auch. Für unsere Schuld, für unsere Verletzungen, für alles, was unvollendet ist. Diese Tür bleibt offen Nämlich weil Christus selbst die Tür ist, wie er von sich sagt. Und der schließt niemanden aus, sondern nimmt hinein, integriert all diejenigen, die nicht Teil des großen Ganzen waren. Seid wachsam. Seid wachsam. Nicht aus der Angst heraus, nicht zu genügen, sondern seid wachsam. In der Freude, dass Gottes Fest schon jetzt beginnt. Für uns, für die, die für uns vorausgegangen sind und für die Welt, die Gott heimholen will. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.